Gut, dann begrüße ich Sie herzlich zu der Vorlesung. Ich bin nicht sicher, wahrscheinlich haben ein paar Leute sich dann doch abgeschreckt abgewandt und ein paar Leute haben es noch nicht gefunden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es so in etwa dieselbe Situation wie letzten Montag. Bin ich zufrieden und dankbar und wollte nur sagen, wie haben wir jetzt die nötigen technischen Einrichtungen, sodass wir sowohl die Aufzeichnung dieser Vorlesung, die dann als Audiodokument ins Internet gestellt wird, als auch die PowerPoints vorführen können. Die PowerPoints stelle ich dann immer so alle 14 Tage etwa ins Blackboard, wo ich auch noch das Vorlesungsprogramm hinstellen werde, an das ich jetzt nicht rankomme, für diejenigen, die das letztes Mal nicht abgekriegt haben. Da liegen noch so ein paar Exemplare. Damit komme ich jetzt ohne weitere Vorrede zum heutigen Thema. Es hat in der Ethik des 20. Jahrhunderts eine bedeutende Entwicklung gegeben, die unter dem Titel Linguistic Turn, also Wende zur Sprache, verhandelt worden ist. Da wird dann schon gleich übrigens deutlich, dass da eine Unklarheit herrscht, denn wenn ich jetzt im Deutschen das mit Wende zur Sprache wiedergebe und im Englischen von Linguistics die Rede ist, dann ist ja von Sprachwissenschaft die Rede. Und in dieser ganzen Debatte muss man allerdings sagen, sind die angelsächsischen Philosophen gegenüber den Eiswissenschaften offenbar von einem sehr robusten Selbstbewusstsein geprägt. Die Sprachwissenschaft spielt in dem Linguistic Turn überhaupt gar keine Rolle. Sonst handelt es sich in der Tat um die Wende zur Sprache, aber darüber sollte man schon nochmal nachdenken, weil es ist eines der ungelösten Probleme der Philosophie, was etwa im Dialog zwischen französischer und deutscher Philosophie auch wichtig wird, dass die meisten Philosophen sich auf Frege, Russell und die Folgen, also die logische Rekonstruktion der Sprache, allenfalls dann die wittgensteinianische Analyse der normalen Sprache, wie Eike von Savigny das systematisch zusammen und programmatisch zusammengefasst hat, bezogen haben und nicht auf das, was die modernen Sprachwissenschaften in Gefolge von de Saussure produziert haben. Das hat zu einigen Schwierigkeiten geführt, aber hier können wir sicher sein, die Wendung zur Sprache der Moral ist eine philosophische Wendung zur Sprache der Moral, die getragen ist von Gesichtspunkten der philosophischen Logik und hat mit der linguistischen Neuaufstellung, die im 20. Jahrhundert mit de Saussures Strukturalismus zu tun hat, nichts zu tun. Es wird also heute um die Frage gehen, was dieser Linguistic Turn zu bedeuten hat und was man aus ihm lernen kann. Denn es ist ein bestimmtes historisches Projekt in der Philosophie, von dem ich selber die Wahrnehmung habe, dass es irgendwie in den 60er Jahren an sein Ende gekommen ist. In der Philosophie dauert sowas immer etwas länger. Also so richtig rumgesprochen hat sich das wahrscheinlich erst in den 70er und 80er Jahren. Aber es ist ganz klar ein Projekt aus der Vergangenheit. Also die Vorstellung, die Fragen der Ethik dadurch am besten loszuwerden oder aber wenigstens ein für alle Mal zu lösen, dass man sich der Frage der Sprache, der Moral zuwendet, diese Vorstellung ist zerstoben. Dieses Projekt können wir auch nicht wieder zu Leben erwecken, aber wir können uns erstens klar machen, worum es dabei gegangen ist, was die Voraussetzungen und was die Grenzen waren und was man heute noch in der Tat davon lernen kann, denn das ist durchaus einiges. Die erste Frage ist selbstverständlich, warum ist dieser Linguistic Turn so spät erfolgt? Na, wenn man als Philosoph mit ethischen Streitfragen zu tun hat, sollte man doch denken, interessiert man sich eigentlich sofort dafür, was für sprachliche Instrumente die Leute, die in diese Streitfrage absolviert sind, gibt es hier ein Problem? Achso, die Leute, die in diese Streitfrage absolviert sind, verwenden. Ne, wir kennen alle das und ich denke, das ist sozusagen ein Grundimpuls von philosophischer Tätigkeit. Zwei Leute streiten sich und man kann ihnen zeigen, dass ihr Streit auf einem Missverständnis besteht. Ne, das ist immer nett. Nur kann man unterstellen, wirklich, dass die großen Streitfragen, über die sich die Menschen oder die Philosophen seit 2500 Jahren streiten, auf Missverständnissen beruhen und gar kein wirklicher Streit ihnen zugrunde liegt, das, denke ich, ist doch eine sehr kühne Annahme. War aber durchaus hier mit im Spiel. Zunächst in der Form, dass alle sagten, na gut, also einen sprachlichen Ausdruck wird es schon nicht liegen. Es gibt hier wirklichen Streit und dieser wirkliche Streit muss bearbeitet werden. Aber auch, dass dann im 20. Jahrhundert, im Grunde nach der Fregischen Revolution in der Logik, in der philosophischen Logik, die Vorstellung aufkam, jetzt haben wir doch ein sehr viel umfassenderes und gründlicheres und präziseres Verständnis der logischen Formen und Strukturen und wissen sehr viel genauer, was ein Beweis ist und was eine Begründung und was ein Argument ist. Und jetzt können wir vielleicht in der Tradition herausfinden, wo die Leute die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet haben und nur glaubten, sich zu streiten. Und in Wirklichkeit können wir ihnen, wie Wittgenstein das formuliert hat, der Späte, den Weg aus dem Fliegenglas zeigen und sie sozusagen endlich ins Freie entlassen und sozusagen dieses sinnlose Hin- und Hergebrumme beenden. Also dieses Motiv, dieses doppelte Motiv steckt schon dahinter, dass diese Frage so spät gestellt worden ist. Es gibt aber einen zweiten Grund, den ich nennen würde, nämlich, und das hängt wahrscheinlich sogar schon mit der Dialektik der Aufklärung zusammen, in der die Vorstellung eigentlich verbreitet war, also nicht in der Dialektik, sondern in der Aufklärung, dass wenn man dann alles Wichtige einmal wüsste, es keinen Grund für Streit mehr gäbe. Ne? Wobei man jetzt sagen, ist doch naiv, aber da sollte man auch vorsichtig sein, denn bis ins 19. Jahrhundert hinein war auch in Europa sozusagen das Hauptproblem, wie man die Menschen satt und gesund über den Winter kriegte. Also es hat immer wieder Hungersnöte gegeben, noch die 48er Revolution in Frankreich ist von einer Serie von Missernten ausgelöst worden. Und in einer Situation, wo die Frage ist, wie kann man überhaupt das Überleben gewährleisten, ist der Unterschied zwischen technischen Fragen und Fragen der Zielsetzung etwas luxurierend. Weil, dass man überleben will, ist irgendwie eh klar. Und dann, wenn das gesichert ist, kann man sich da Gedanken drüber machen, wie man dann gut leben soll und ähnliches. Aber dass das bis ins 19. Jahrhundert hinein wirklich eine Frage war, die sich immer wieder in allen politischen und ethischen Entscheidungen stellte, das, denke ich, sollte man nicht übersehen. Das heißt, dass mit dem 19. Jahrhundert diese Phase der Dethematisierung der Ethik einsetzt, hat auch damit zu tun, dass die Philosophen, jedenfalls diejenigen, die überhaupt Kritik und Sprachkritik betrieben, sich ganz stark auf die Frage der Sprache der Wissenschaften konzentriert haben, weil sie da sozusagen das eigentliche Problem sahen, bis hin zu dem Punkt, das gibt es ja bis heute, dass gedacht wurde, wenn wir mal ein komplettes Weltbild haben, also wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie Goethe das im Faust formuliert hat, dann wissen wir auch, was wir als Menschen zu tun haben, was ein gutes Leben ausmacht, wie wir uns in diesen ganzen Zusammenhang einpassen können und wie wir uns dann auch einpassen sollen. Also diese Vorstellung, ein vollständiges Weltbild sagt uns auch, was wir zu tun haben, nicht nur, was wir tun können, sondern auch, was wir tun sollen, war eben lange Zeit tief im Schwange. Wir wissen das heute, dass das ein bisschen naiv ist. Dass auch unter den Bedingungen der Knappheit man sehr verschieden leben kann. Sehr verschieden, wie das dann gerne gesagt wird, Werte verfolgen, sehr verschiedene Lebensentwürfe, sehr verschiedene Zielsetzungen thematisieren und für sich begründen und annehmen. Das ist klar, also das, was wir können, definiert nicht das, was wir sollen. Das ist, glaube ich, inzwischen in der Debatte völlig klar geworden. Aber das setzte eben voraus, dass man eben wirklich in eine Situation gekommen ist, in der die Menschheit jedenfalls ihre wesentlichen Überlebensfragen im Prinzip lösen konnte. Da will ich noch eine Bemerkung machen, die auch zu dieser Verdunklung der Ethik in der Geschichte des 19. Jahrhunderts beigetragen hat, nämlich die Vorstellung der Herrschaft über die Natur. Man dachte, irgendwann sind wir so weit, dass wir tatsächlich alle Naturbedingungen kontrollieren können und eigentlich bis zu dem Punkt, dass wir auch sozusagen technisch den neuen Menschen schaffen können. Das heißt, uns von den ganzen Problemen unserer Humanbiologie durch entsprechende technische Veranstaltungen verabschieden können. Was bis ins 20. Jahrhundert hinein die Cyborg-Debatten, Donna Haraway sind hier zu nennen, eine Rolle gespielt hat. Und wenn das so ist, dann braucht man eben die Frage nach der Moral und die Frage nach der Sprache der Moral nicht vorrangig zu bearbeiten, sondern hat es zu tun mit Fragen der Entwicklung der Technik, Fragen der Entwicklung der Wissenschaft und Fragen, wie man aus der Entwicklung der Wissenschaften tatsächlich so etwas wie ein geschlossenes Bild der Welt und der Stellung des Menschen, wie das dann gerne gesagt würde, in dieser Welt oder in der Menschheitsgeschichte, was dann noch eine andere Dimension hineinbringt, beschreiben kann. Und damit war dann eigentlich das, was philosophisch vordringlich war, getan. Es wurde nicht bestritten, dass man auch sich ein paar Gedanken über Ethik machen sollte, aber das war eben keine Priorität mehr. Und nun ist es ganz interessant, dass in den 1940er Jahren, das mündet dann ein in einer Publikation, Anfang der 50er Jahre, Ronald M. Hare die Frage nun in einem berühmt gewordenen Buch gestellt hat: Was ist eigentlich die Sprache der Moral? Und das ist natürlich ziemlich spät. Es gehört in die Spätphase der analytischen Philosophie, als sozusagen viele andere Fragen so weit geklärt waren. Dann konnte man sich der Frage der Moral und dann auch der Politik zuwenden. Und hat erst einmal damit zu tun, dass man in der Philosophie versucht hat, das gehört auch mit zu dem ganzen Thema, nachdem sich jetzt auch in dem Bereich der Art und Weise, wie wir leben, Wissenschaften ausgebreitet hatten, Soziologie, Psychologie, vorher noch die Ökonomie. Und die Frage war, was bleibt da noch für die Philosophie? Hatte man generell die Linie entwickelt, Philosophie auf der Ebene der Metatheorie anzusiedeln. Also es gibt moralische Sprachen, moralische Debatten und Philosophie ist jetzt nicht eine mit den existierenden Moralvorstellungen und moralischen Praktiken konkurrierender weiterer Entwurf, sondern ist die Reflexion und Analyse der Praktiken moralischer Orientierung und Auseinandersetzung, die es bereits gibt. Also in dem Sinne hat die Frage nach der Sprache der Moral, man könnte natürlich Moral auch anders reflektieren, aber das war hier der zentrale Punkt, als Frage nach der Begründung einer Metaethik sich entwickelt. Metaethik also als Theorie, philosophische Theorie darüber, wie überhaupt Ethik funktioniert und im Zuge des Linguistic Turns also, wie die Sprache formuliert, in der wir uns über moralische Fragen unterhalten. Sie sehen, ich bin jetzt terminologisch geschwankt zwischen Ethik und Moral. Ich denke nicht, dass es hier möglich ist, sagen wir mal, eine feste Terminologie zu installieren, weil das wird ziemlich unterschiedlich gehandhabt. Aber man kann es, glaube ich, so fassen, dass man mit Moral tatsächlich diejenigen Praktiken und Vorstellungen bezeichnet, die in einer Gesellschaft die individuelle und zum Teil auch kollektive Praxis orientieren, die ihr zugrunde liegen, auf die die Individuen sich, wenn sie Orientierungsfragen haben, beziehen, mit Ethik, dass die Aufarbeitung und Ausarbeitung derartiger Moralvorstellungen und Moralpraktiken zu ethischen Theorien, also zum Beispiel könnte man sagen, dass es eine Pflichtethik gibt, also Ethik heißt, die Moralvorstellung unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, zu reflektieren, zu kritisieren, weiterzuentwickeln, dass wir in ihnen eine Aufgabe zu erfüllen haben, die uns vorgegeben ist und die uns insofern verpflichtet. Man kann aber auch sagen, wir konstruieren eine eudaimonistische Ethik, das heißt eine Ethik, in der, das ist übrigens auch sprachlich interessant, unser Seelenwohl, den Ausdruck gibt es auf Deutsch nicht, wir kennen nur den Ausdruck Seelenheil, aber bei Eudaimonie geht es nicht um Seelenheil, sondern es geht um das, was man in anderen Kontexten dann mit Glückseligkeit übersetzt hat, aber Glückseligkeit ist typischerweise das, was man von den Engeln aussagt, also von da aus ist Eudaimonia, was hier gemeint ist, ist einfach, dass man sein Handeln daran ausrichtet, dass man selber und die anderen, also man selber nicht auf Kosten der anderen, glücklich ist. Glücklich nicht in dem Sinne, dass man Glück hat und im Lotto gewinnt, sondern glücklich in dem Sinne, dass man Freude am Leben hat. Das wären zwei Ethiken, zwei Modelle von Ethik, und man könnte jetzt darüber diskutieren, wie man, indem man untersucht, wie funktioniert überhaupt ethische Argumentation, wie werden solche Ethiken artikuliert und begründet, tatsächlich eine Metaethik konstituiert. Und im Zuge des Linguistic Turns war es sozusagen relativ selbstverständlich, dass das sich auf die Praxis des Argumentierens, des Redens über ethische Fragen konzentriert. Ich will dafür jetzt noch dafür und dagegen argumentieren. Es spricht dafür, sich in dieser Weise als Philosoph auf die Frage des ethischen Argumentierens, der Sprache der Moral zu konzentrieren, dass nämlich in der Tat, in der Philosophie, das Begründen, ich gebe dir Gründe, du gibst mir Gründe und wir versuchen diese Gründe im Gespräch abzuwägen und du willst mich nicht bloß überreden, sondern überzeugen davon, dass deine Gründe gute Gründe sind und ich will das Gleiche von dir. Also insofern ist ein Prozess der sprachlichen Kommunikation zweifellos zentral für jede philosophische Beschäftigung mit Ethik und Moral. Was allerdings bei der, und das ist sozusagen das Gegenargument, was bei der linguistischen Wende oder der Wendung zur Sprache dann außer Betracht bleibt, sind andere Formen der Kommunikation, die nicht sprachlicher Art sind. Na, man kann auch durchaus für etwas werben, indem man es vormacht. Man kann auch nicht dafür argumentieren, sondern erzählen, wie eine bestimmte Lebensweise, ein bestimmter Lebensentwurf funktioniert. Ne? Große Teile der Literatur funktionieren so, dass sie solche Modelle vorführen, aber eben nicht dafür argumentieren, sondern indem man sie nachvollzieht, kann man sich ein Bild davon machen, wie man das selber dann beurteilt. Na, also insofern gibt es schon eine Dimension ethisch-ästhetischer Kommunikation, die nicht primär sprachlich ist. Und die fällt auch bei der Konzentration auf die Frage nach der Sprache der Moral oder der Sprache der Ethik dann weg. Da steckt im Hintergrund, dass diese Philosophie der normalen Sprache selber entstanden ist in deren Kontext Ronald M. Hares Versuch steht, als Entwicklungsform der analytischen Philosophie, die ihrerseits von Frege und vom logischen Positivismus des Wiener Kreises etwa ausgegangen ist und die das Ziel verfolgte, durch logische Analyse uns von metaphysischem Unsinn zu befreien, das heißt von allen Scheinfragen und Scheinproblemen. Die, ne, das war sozusagen die erste Runde, dann auch den Verdacht hatte, die ethischen Fragen seien bloße Scheinfragen, weil sie keine Auseinandersetzung über Tatsachen oder Theorien sind. Dagegen hat Ronald M. Hare und andere dann rekonstruiert, was das spezifische Sprachspiel, kann man da durchaus mit Ludwig Wittgenstein im Späten sagen, der moralischen Auseinandersetzung und Orientierung oder auch der Ethik ist. In dieser ganzen Entwicklung ist aber deutlich geworden, dass wir nicht in der Lage sind, gewissermaßen aus reiner Vernunft, ohne auf irgendetwas zurückzugreifen, was wir bereits mitbringen und auf das wir uns reflektieren, zurückbeziehen, zu begründen oder zu argumentieren für bestimmte ethische oder moralische Optionen, sondern dass wir hier immer schon eine Praxis im Hintergrund haben und sei es nur eben eine sprachliche Praxis. Für das Argumentieren greifen wir immer schon auf eine praktizierte sprachliche Praxis zurück, in der wir bereits tätig sind, bevor wir anfangen, sie philosophisch zu reflektieren. Das ist das Argument der normalen Alltagssprache als letzter Metasprache. Man hatte gedacht, ne, Tarski hat das in der Wahrheitstheorie ausgearbeitet, man könnte eben tatsächlich zu geschlossenen Rekonstruktionen der Möglichkeiten und Grenzen sinnvoller Rede kommen, indem man eben zunächst einmal einen solchen Diskurs konstruiert und dann eine Metaebene dazu, wo man darüber sich verständigen kann, ist es hier richtig, was ist hier falsch, was ist hier zulässig, was ist hier unzulässig, was produziert Unsinn. Und dann braucht man natürlich nochmal eine Metaebene, um sich über die Prinzipien und Regeln zu verständigen, mit denen man in dieser Reflexionsebene operiert hat. Aber selbstverständlich braucht man dann wieder eine Metaebene, um die Voraussetzungen diskutieren zu können, mit denen man über die Prinzipien und Regeln diskutiert hat. Und dann braucht man wieder eine Metaebene, um über diese Voraussetzungen diskutieren zu können. Und so ad infinitum. Es gibt einen unendlichen Regress. Es gibt daher nicht die Möglichkeit, jemals eine geschlossene, sozusagen Begriffsschrift, wie das Frege vorgeschwebt hat, oder einen umfassenden Kalkül, wie Leibniz das gedacht hat, zu konstruieren, indem sich sozusagen in einer explizit konstruierten Form alle Fragen erörtern und dann auch verbindlich erledigen lassen. Sondern wir sind darauf angewiesen, irgendwann, wir können da ein Stück weit Klärungen und Explizitsetzungen vorantreiben, sondern wir sind darauf angewiesen, dann letztlich in der Sprache, in der wir immer angefangen haben mit unseren Diskussionen, denn wir reden schon in unserer normalen Alterssprache miteinander, bevor wir anfangen zu philosophieren, in der Sprache uns über das zu verständigen, was wir auf der jeweils letzten expliziten Metaebene diskutiert haben. Na, und dieser Stellenwert der normalen Alterssprache hat dann auch die Frage nach der Sprache der Moral erreicht. Die Sprache der Moral ist nicht eine hochkomplex konstruierte Sprache, sondern es ist erstmal der Versuch zu verstehen und zu begreifen und natürlich auch ein bisschen philosophisch genauer zu fassen, was wir denn alterssprachlich immer schon tun, wenn wir über moralische Fragen oder über ethische Argumentationen miteinander diskutieren. Und hier hat Ronald M. Hare eine zentrale Rolle gespielt mit seinem Buch über The Language of Morals, die Sprache der Moral. Einer der Punkte, der diese Sprache der Moral auch nochmal spezifisch spannend, die Frage auch schon mal spezifisch spannend gemacht haben, habe ich schon anfangs thematisiert, nämlich, aber ohne das zu nennen, seit George Edward Moore, der auch schon sich zur Moral geäußert hat, also wenn man die Vorgeschichte von Hare rekonstruieren will, müsste man bis auf George Edward Moore und Henry Sidgwick Ende des 19. Jahrhunderts zurückgehen, hat bereits argumentiert, es sei unmöglich, von einem Is, ein Ort, ich verfalle jetzt bewusst ins Englische, abzuleiten. Es gebe keinen logischen Weg von der Beschreibung eines Ist-Zustandes zu der Forderung einer moralischen Verpflichtung. Weil Ort ist mehr als bloß Sollen. Ort ist sozusagen starke moralische Verpflichtung, während Sollen ja im Deutschen eben auch bedeutet, eigentlich sollte man, aber wenn nicht, dann kann man eben nicht. Während Ort ist sozusagen ohne Bedingungen und Einschränkungen. Und man kann jetzt sagen, wieso eigentlich? Wenn wir feststellen, dass ich kann die Zahlen jetzt nicht aus dem Kopf, aber es ist eine beträchtliche Zahl von Menschen, die täglich verhungern. Und das liegt daran, wie die Nahrungsproduktion und vor allem die Verteilung von Nahrungsmitteln weltweit organisiert sind. Wenn man das feststellt, kann man doch sofort daraus schließen, dass es notwendig ist, die Verhältnisse zu verändern, die zu diesem Welthunger führen. Wieso ist das eine naturalistic fallacy? Das kann man natürlich sagen, das ist ja moralisch anstößig, aber wenn man genau ist, setzt es eben voraus, diesen Schluss zu ziehen, man muss die Verhältnisse ändern, die zum Welthunger führen, dass erstens es möglich ist, diese Verhältnisse zu verändern. Sozusagen die elementare Voraussetzung liegt aber auch noch auf der Seite des Ist, aber das, was wirklich ist und das, was möglich ist, ist natürlich nicht dasselbe, sondern da gibt es gleich verschiedene interessante Probleme. Aber vor allen Dingen setzt es auch voraus, dass es gefordert ist, dass es begründbar ist, dass keine Menschen verhungern. Man kann jetzt sagen, oh, das versteht sich doch von selber, das ist doch unmenschlich zu sagen, Menschen sollen nicht verhungern, ohne dass es unvermeidlich ist. Aber es ist auch dieses eine moralisch aufgeladene Ausdruck. Wenn ich sage, das ist unmenschlich, dann sage ich damit, das ist moralisch abzulehnen. Das heißt, ohne dass ich in diesem Sinne moralisch Position beziehe, komme ich nicht zu der Schlussfolgerung. Wenn ich jetzt einfach analysiere, wie funktioniert die Weltwirtschaft und welche Mechanismen führen dazu, dass täglich so und so viele Menschen verhungern. Und ich meine, das ist übrigens wirklich wahr. Das ist nicht so, dass ich jetzt ein fiktives Beispiel wähle, sondern das ist so. Ja? Ah ja, gut. Also es sind auch beträchtliche Zahlen. Ne? Und es ist auch wirklich so, dass da gibt es entsprechende Studien der Ernährungsorganisation der UNO, dass das an der Art und Weise liegt, wie wir als Menschen unsere Nahrungsmittelproduktion, unsere Nahrungsmittelbevorratung und unsere Nahrungsmittelverteilung organisiert haben. Das ist auch unstrittig. Es ist nicht so, dass es daran liegt, dass die Erde ein so unwirtlicher Planet ist und eben zu viele Menschen da sind oder was gerne auch in den Feuilletons nachzulesen ist. Das ist faktisch falsch. Das muss man wissen. Also man kann natürlich über diese moralischen Fragen und auch unter faktisch falschen Voraussetzungen diskutieren, aber das ist wenig sinnvoll. Umgekehrt aber ist die Vorstellung, wenn man das faktisch alles richtig weiß, dann weiß man schon, was zu tun ist, auch nicht so richtig einleuchtend, weil man in der Tat sich darüber verständigen muss, ja, ist es denn so, dass ich allen Menschen das Recht auf Leben schulde? Ist das eine berechtigte moralische Forderung? Warum? Und es gibt ja Leute, und das ist vielleicht der Unterschied zu der Situation im frühen 19. Jahrhundert, die sich wagen oder die sich trauen, dieses explizit zu bestreiten. Es gibt also etwa die Sozialdarwinisten, die die These vertreten, auch im ökologischen Bereich, die gegenwärtige Krisensituation kann nur dadurch überwunden werden, dass die Zahl der Menschen sinkt. Dann wird in der Regel nicht weiter darüber Genaueres gesagt, was erreicht werden soll, dass die Zahl der Menschen sinkt. Aber das ist natürlich unvereinbar mit der These, dass Menschen ein Recht auf Leben haben. Also diese Art von moralischen Erörterungen kommt man nicht, dieser Art von moralischen Erörterungen kann man nicht entkommen. Das ist damit erledigt. Also die Vorstellung, wenn ich nun wirklich wüsste, was die Welt ist und wie sie funktioniert, dann wüsste ich auch, was wir tun sollen. Da steckt, denke ich, das theozentrische Weltbild dahinter, dass wir dann den Plan des Schöpfers wissen. Aber der Plan des Schöpfers ist natürlich eine moralische unter anderem eine moralische Veranstaltung. Der sagt uns, wie wir gut leben sollen, um gute Menschen zu sein. Also von da aus ist auch in diesem, und das ist wahrscheinlich ja auch der Punkt, der dahinter steckt, dass man den Gedanken hatte, wenn ich mal ein komplettes Weltbild habe, dann weiß ich auch, was zu tun hat. Dann kann ich natürlich mir sozusagen einen Ersatz denken, der dann als moralische Instanz in diesem Weltbild verborgen ist, und dann funktioniert das natürlich alles. Also ich habe jetzt auf George Everett Moore abgestellt, weil der für Ronald M. Hare der entscheidende Bezugspunkt war und gegenüber Kant auch noch argumentiert wird, Kant sei nicht völlig konsequent gewesen. und hätte sozusagen noch von Sein auf Säulen geschlossen. Das muss, dieses Kapitel will ich jetzt nicht aufmachen, aber es ist nicht einfach leer. Aber jetzt wollte ich nochmal die Frage aufwerfen, diese Naturalistic Fallacy, die eben Ende des 19. Jahrhunderts formuliert wird, ist die eigentlich trivial oder steckt da ein Stück Philosophie als Geist der Zeit in Gedanken gefasst dahinter? Und ich denke, es ist eben nicht so trivial, es ist nicht nur der logische Punkt, ne, den in der Tat, den die Philosophen auch früher schon gekannt haben, das ist jetzt keine Entdeckung Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, sondern es ist eine philosophische Anerkennung, das ist natürlich jetzt meinerseits eine philosophische Interpretation, der Tatsache, dass etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Menschheit in der Lage ist, alle ihre Überlebensprobleme im Prinzip zu lösen. Sie kann alle Menschen ernähren, sie kann alle Menschen heil durch den Winter bringen, sie tut das überhaupt nicht, weder das eine noch das andere, aber sie könnte es, ne, vom Stand der Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte und selbst unserer Kenntnis über die Naturgewalten wäre das heute leistbar. Wobei, ich hatte vorhin angefangen, der Gedanke der Herrschaft über die Natur sozusagen gipfeln dann in dem Gedanken der uneingeschränkten Willkür, der dann auch es unmöglich oder nicht mehr erforderlich macht, darüber zu reden, was wir tun sollen oder nicht tun sollen, weil jeder kann tun, was ihm durch den Kopf geht. Dieser Gedanke hat sich inzwischen eben auch blamiert. Also ich meine, gegenwärtig haben wir ja ein schönes Beispiel. Es ist falsch zu sagen, deswegen ist das ganze Gerede über die ökologische Krise, die der Mensch produziert hat, Unsinn, weil es die Staubwolke des Vulkans gibt. Aber es ist richtig zu sagen, dass die Staubwolke des Vulkans auch illustriert, dass die Vorstellung, die Menschen könnten jemals sozusagen ihre ökologische Nische in der irdischen Biosphäre vollständig selbst produzieren und reproduzieren und kontrollieren, eine aberwitzige und falsche, unrealistische Vorstellung ist. Wir sind immer auch abhängig von der Natur. Schon Francis Bacon hat das übrigens nach beiden Seiten formuliert. Der hat das in das Bild gebracht, dass wenn man eben die Abhängigkeit begriffen hat, man die Abhängigkeit nutzen kann, um sie im Sinne der eigenen Ziele einzusetzen. Aber nicht, um sich wirklich zum Herrn und Meister über die Natur zu machen, was für die Frage der Ethik doch von einiger Bedeutung ist. Also das ist Ende des 19. Jahrhunderts dazu kommt, dass man klar unterscheidet zwischen Fragen, ich sage jetzt mal, des menschlichen Überlebens oder der schlichten Reproduktion der bestehenden Verhältnisse und den Fragen einer freien, begründeten Entwicklung in dieser oder jener Richtung, halte ich für eine Art und Weise, wie sich in der Philosophie dieser große Schritt der Menschheit aus ihrer Vorgeschichte heraus, wo sie in ihrer Vorgeschichte im Wesentlichen mit der Frage ihres Überlebens oder der einfachen Reproduktion beschäftigt war, und jetzt sich die Frage stellen kann, was sollen wir denn mit unseren Handlungsmöglichkeiten anfangen? Jenseits des Überlebens stellt sich die Frage des guten Lebens jetzt für die ganze Menschheit. Man kann natürlich sagen, das hat sich immer schon gestellt, aber das war dann eine Frage für die von den Sorgen des Alltags freigestellten kleinen Minderheiten der Herrschenden. Und das wird jetzt zum ersten Mal eine Frage, die die Menschheit insgesamt angeht, wenn auch die konkreten Verhältnisse noch lange nicht so sind, dass jeder und jede sich wirklich die Fragen der Ethik stellen kann. Aber grundsätzlich wird gedacht, dass diese Fragen für jede und jeden stellbar wären. Und das, daran liege ich, sehe ich auch sozusagen die große Bedeutung dieser linguistischen Wendung der Ethik, weil darin sich eben auch ihre Verallgemeinerung als Anspruch an jede und jeden, wie er oder sie geht und steht, vollzogen hat. So, jetzt muss ich aber mal auf die Uhr schauen. Ich will sehen, ob ich ich die Hauptthemen noch behandelt bekomme. Die werde ich aber jetzt etwas straffen müssen. Ich habe mir als Ausgangspunkt genommen, das klingt etwas merkwürdig, Frege und die Neustik. Da muss ich natürlich erläutern, was damit gemeint ist. Frege hat ja, das habe ich schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, in der philosophischen Logik eine Revolution vollzogen. William und Martha Neal haben ein Buch zur Geschichte der Logik verfasst. Das ist ganz schlicht gegliedert. Logik vor Frege, Logik nach Frege. Und zwar die gesamte Geschichte der Logik. Frege hat ein ziemlich kompliziertes System der Notation eingeführt, mit dem Ziel einer Begriffsschrift, wo es also dann möglich sein wird, auf irgendeinem Niveau der Reflexion dann sozusagen alle sinnvoll zu erörternden Fragen formal richtig aufzuschreiben und dann auch gewissermaßen kalkulierend lösen zu können. Also das alte Leibniz'sche, kann man sagen, aber noch weiter zurückgehende, bis auf Platon zurückgehende Ideal, an die Stelle des Streits der Menschen, das Kalkulieren der Philosophen, Kalkulemus ist das als Slogan, kann man sagen, als Aufforderung, als Postulat in die Geschichte der Philosophie eingegangen, das endlich einzulösen. Und im Zuge dieses hat er eine wichtige Entdeckung gemacht. Wenn ich sage, dies ist der Tisch, auf dem ich meine Bücher ausgebreitet habe. Lass mir mal, dies ist der Tisch. Oder dies ist ein Tisch, um das noch etwas zu vereinfachen. Dann hat das eine Struktur, die deutlich wird, wenn wir das vergleichen mit dem Satz, den Sie nach der Vorlesung äußern könnten. Frieda Wolf hat den Satz diskutiert, dies ist ein Tisch. Wenn wir den Satz, dies ist ein Tisch, und den Satz, Frieda Wolf hat den Satz diskutiert, Anführungsstriche, dies ist ein Tisch, wenn wir den vergleichen, dann können wir uns fragen, was unterscheidet den Satz, dies ist ein Tisch, von dem Satz, Frieda Wolf hat den Satz diskutiert, dies ist ein Tisch. Im ersten Fall behaupte ich, dies ist ein Tisch. Ich verwende die Ausdrücke, um eine Behauptung zu machen, wo Sie sagen können, nein, nein, das ist kein Tisch, das ist eine Bank. Oder das sieht nur so aus, das ist in Wirklichkeit ein Monster, das sich als Tisch verkleidet hat. Also man kann da alle möglichen sinnvollen und unsinnigen Diskussionen dran entfalten, aber es geht um eine Behauptung, die wahr oder falsch ist. Der Satz, das Zitat, ne? Frieda Wolf hat den Satz diskutiert, dies ist ein Tisch. In diesem Zitat macht es überhaupt keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob der Satz wahr oder falsch ist. Weil er wird gar nicht behauptet. Sondern wir haben sozusagen einen reinen Kern dieses Satzes, der sich von der Behauptung lösen lässt. Ich kann diesen Satz in einem Referat verwenden, zitieren, sagt man dann gerne, oder ich kann diesen Satz verwenden, um damit eine Behauptung zu machen. Das heißt, wenn ich die logische Form normaler Aussagesätze wiedergeben will, dann brauche ich ein Zeichen, das deutlich macht, handelt es sich hier bloß um die Aussage als solche, dieses Tisch, Anführungsstriche, oder handelt es sich um diese Aussage als eine behauptete? Das ist Freges Behauptungsstrich. Und Herr, glaube ich, ist der Erste, der das dem systematisch nachgegangen ist. Das gilt natürlich nicht nur für alle Sätze, sondern es gilt auch für Sätze, die keine Behauptungssätze sind. Es gibt nicht nur die Fälle in einer logisch sinnvollen Sprache, Behauptungssätze, also Use, wie das dann diskutiert worden ist, also wirklicher Gebrauch, oder Zitierung, Bericht über, in Anführungsstrichen, derselbe Satz, sondern es gibt auch etwa die Frage. Auch in der Frage haben wir, dies ist ein Tisch, also dieser Zusammenhang zwischen diesem und dem der Prädikation mit dem Begriff Tisch. Und ich kann auch fragen, ist dies ein Tisch? Das könnte man jetzt so sagen, dieselbe Aussage, jetzt mit einem anderen Vorzeichen, Fragezeichen, ist dies ein Tisch? Soweit ist das noch relativ harmlos, weil man kann sagen, na gut, also dann haben wir zu der Behauptung aber auch immer auch die Frage. Was natürlich aber logisch schon ganz interessant ist, denn zum Beispiel, wie streitet man sich über eine Frage? Jedenfalls anders als über eine Behauptung. Ne, wenn ich mich über eine Frage streiten will und gewissermaßen Augenzeugen beibringe, die sagen, ich habe den Tisch, ich habe das gesehen und das war ein Tisch. Das ist, wenn ich mich über die Frage streite, ziemlich unsinnig. Sondern für einen Streit über die Frage, soll man jetzt diese Frage überhaupt stellen, brauche ich ganz andere Argumente. Soweit ist das noch relativ harmlos, aber das ist Herzentdeckung. Was ist, wenn ich jetzt sage, hol mir mal einen Tisch? Also schaffe eine Situation, dass ich sagen kann, dies ist ein Tisch. Kann ich natürlich sagen, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber von der Grundstruktur ist es auch wieder dieselbe Aussage und ein zusätzliches Element, das keine Behauptung, keine Frage ist, sondern eine Aufforderung. Ob ich jemanden auffordere, die Situation zu schaffen, dass ich sagen kann, dies ist ein Tisch, ob ich behaupte, dies ist ein Tisch, oder ob ich jemanden auffordere, etwas zu tun, damit es ein Tisch ist. Ich kann auch sagen, ein Handwerker hat mir irgendwas geliefert und ich sage, dies ist ein Tisch. Dann fordere ich ihn damit indirekt auf, also das Ding nochmal mitzubringen, nach Hause in die Werkstatt zu nehmen und nochmal so zu bearbeiten, dass es ein Tisch wird. Also da gibt es dann entsprechende Nuancierung. Wie bitte? Ja, aber das wird dann schon deutlich, dass zwischen Glauben und Wissen immer ein großer Unterschied besteht. Ich habe hier jetzt noch davor die Beurteilungen gesetzt, weil die etwas komplizierter sind. Ich könnte jetzt die Frage aufwerfen, dass dies ein Tisch ist. Ist das auch gut so? Oder ist das auch schön? Oder ist das auch wahr? Und in welchem Sinne? Auch das sind Sachen, die nicht in der einfachen Aussage, dies ist ein Tisch, enthalten sind. Und das war jetzt Herrs große Entdeckung, dass man eben tatsächlich unterscheiden kann, unterschiedliche, wie er das nennt, Neustiken, das heißt unterschiedliche Zusätze, die zu der reinen Aussage, auf die sich die Logik üblicherweise konzentriert, hinzukommen. Ne, ob ich das, was da in der Aussage steht, behaupten will, als gut beurteilen, als Aufforderung formulieren oder nach einer Behauptung, nach einer Beurteilung oder nach einem Imperativ fragen will. Ne, ich kann ja fragen, soll ich den Tisch reinholen? Oder soll das ein Tisch sein, wieder bei meinem Handwerker? Also da gibt es entsprechende Fragen auch immer und die Fragen beziehen sich auf die unterschiedlichen Formen, die wir jetzt soweit skizzenhaft unterschieden haben. Und das kann man dann auch entsprechend formalisiert aufschreiben. Also ich habe SYP als einfache Form elementarer Sätze einem Subjekt wird ein Prädikat zugesprochen, kann man das lesen. Behauptung SYP, SYP wird beurteilt als gut, schön oder wahr und SYP soll getan werden. Es soll gemacht werden, das. Das wären so die Arten, wie man das aufschreiben könnte. Und damit hätten wir die Voraussetzung natürlich, bestimmte Fragen der Sprache der Moral genauer zu diskutieren. Denn Sprache der Moral bezieht sich ja ganz offensichtlich sowohl auf die beiden Fragen, dass etwas gut, schön oder wahr ist als Sachverhalt, oder auf die Frage, dass ein Sachverhalt herzustellen ist, also zu machen, zu tun ist. Es gibt aber schon auf dieser Ebene, glaube ich, Probleme, die man sich klar machen kann. Nämlich erstens, wenn wir das so einrichten, wie ich das jetzt gerade unterschieden habe, dann stellt sich die Frage, wo können wir denn hier, und das war sozusagen auch eine Idee von Frege, mit Wahrheitswerten operieren. Wo können wir sagen, das ist wahr oder das ist falsch? Da gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich es gibt die Möglichkeit zu sagen, wir behandeln wahr als einen Beurteilungswert, dann gibt es das eigentlich nur bei den Beurteilungen. Und etwa neuere Debatten über Wahrheitspolitik oder ältere philosophische Debatten über den Zusammenhang zwischen dem Wahren, dem Guten und dem Schönen, die setzen an dieser Ebene an. Oder ich behandle wahr als faktisch richtig. Also zutreffende Behauptungen sind wahr. Das ist ja auch durchaus im Sprachgebrauch verankert. Und dann sind Wahrheitswerte eben nur für Behauptungen anwendbar. Und etwa die Frage, ich soll die Menschenwürde anderer respektieren oder du sollst die Menschenwürde anderer respektieren, derartige Sätze kann man dann keinen Wahrheitswert zuordnen. Na, aber diese Frage stellt sich dann schon auf dieser Ebene. Ich will sie jetzt nicht einfach mit wenigen Sätzen beantworten. Sie können sich klar machen, dass daran dann ganz viel auch hängt. Und das Ähnliches gilt dann auch für Anwendungsbereiche von Begründungen. Weil wenn wir hier unterschiedliche logische Strukturen oder sprachliche Ausdrücke oder sprachliche logische Formen haben, dann gilt eben auch, dass diese unterschiedlich zu begründen sind. Der erste Fall in SYP in Anführungsstrichen, da wäre die einzige Begründung, dass das irgendwo zu finden ist. Wenn das ein Zitat ist, muss man natürlich das Zitat irgendwo gefunden haben können. Oder man muss zumindest eine vertretbare Fiktion sagen können. Der hätte das aber gesagt haben können, dann würde es ja auch schon reichen. Während bei SYP die Frage der faktischen Richtigkeit. Hat das jemand beobachtet? Gibt es ein Dokument darüber? Wie vertrauenswürdig ist das Dokument? Wer hat wem was gesagt? Eine Kette von Zeugenschaft und all diese Fragen. Bei SYP, gut, schön und wahr, haben wir die Fragen, was sind Urteilskriterien? Was sind Urteilsgründe? Und die sind nicht dieselben wie die Kriterien der faktischen Richtigkeit. Das kann man sich, glaube ich, auf dieser Ebene schon klar machen. Und bei Forderungen, also Imperativen etwa, haben wir die Frage, was begründet überhaupt eine Forderung? Ne, wenn ich jetzt sagen würde, holen wir mal ein Bier. Dann können Sie sagen, ja, der kann ja lange auffordern. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass ich ein Bier holen sollte. Wenn der Polier aber auf der Baustelle sagt, zum Lehrling holen wir mal ein Bier, dann gibt es da eine ganze Menge von Gründen, warum der Lehrling dann sofort losrennt und ein Bier holt. kann man natürlich sagen, das sind dann faktische Herrschaftsverhältnisse und das ist kein moralischer Grund, das ist schon wahr. Aber wenn zum Beispiel ein Verdurstender zu mir sagt, Wasser, dann denke ich, ist das nicht so einfach zu sagen, dass ich sage, na gut, der braucht das zwar dringend, aber ob ich ihm jetzt Wasser gebe, das entscheide ich nach Lust und Laune. Sondern gibt da eigentlich schon einen Grund, ne? Recht des Menschen auf Leben, dass ich ihm dann, wenn ich kann, Wasser gebe. Ja, also Sie sehen, schon wenn wir das so ein bisschen anfangen zu differenzieren, dann kriegen wir, denke ich, nicht triviale Einsichten über die Unterschiedlichkeit von Gründen und Begründungen. Und nicht zu vergessen, wir bekommen eine Einsicht, dass das Beweisen, was ja sozusagen das Ausgangsprojekt war, Hegel hat das klassisch formuliert, dass das Philosophieren wieder anfangen müsse, sich als Beweisen zu begreifen, dass das aber, wenn wir einen strengen Begriff von Beweisen zugrunde legen, ein begrenztes Unternehmen ist. Na, denn das ist das Problem der Letztbegründung. Wenn wir sozusagen von Gründen immer auf Metagründe zurückgehen und von Metagründen auf Metametagründe und so weiter, kommen wir nie zu einem ersten unbestrittenen und unbestreitbaren Prinzip, sondern wir landen wieder dort, wo wir angefangen haben, nämlich in der Alltagssprache, in der wir uns mit allen Unklarheiten und Schwierigkeiten und unseren unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Interessen und Wünschen und Begehren und so weiter herumschlagen. Also dass der Versuch, das Beweisen sozusagen so weit zu treiben, dass wir voraussetzungs- und grenzenlos beweisen können, den kann man dann auch gleich lernen, muss man sich auch in moralischen Fragen abschminken. Gleich an, ja. Wobei, also auf dieser sprachanalytischen Ebene, wo ich jetzt gerade war, ist es eigentlich relativ einfach. Der Mann oder die Frau formuliert einen Imperativ, eine Aufforderung. Gib mir Wasser. Und jetzt ist die Frage, aus welchem Grund bin ich verpflichtet, ihm Wasser zu geben? Kann man jetzt sagen, ganz einfach, steht im Strafgesetzbuch, muss ich ihm Wasser geben. Könnte ich aber auch sagen, eigentlich moralisch, unabhängig, ob ich muss ich jetzt das Strafgesetzbuch nicht unter dem Arm tragen, auf Leben eines jeden erkenne ich als Menschenrecht an, also tue ich was. Ja, das wäre sozusagen schon, sagen wir, moralisch verdienstvoller. Wenn ich vielleicht gar nicht erst diese Reflexion einschalte, sondern sage, der braucht das doch offensichtlich und das ist für mich auch schön, wenn ich ihm helfen kann. Dann würde ich ja sagen, ist das die moralisch verdienstvollere Form, aber da würden wir uns mit manchen Kantianern streiten, die dazu neigen, dass sozusagen das Handeln aus Pflicht und nicht das Handeln aus Freude eigentlich erst moralisch verdienstvoll ist. Ich finde es moralisch eigentlich besser, wenn man gar nicht erst drüber groß nachdenken muss und sagt, also ist doch ganz klar, dem muss ich jetzt Wasser geben. Und ich meine auch, was wir sagen, es ist moralisch sozusagen verdienstvoll, in solchen Fällen zu sagen, die Sache selber sagt es, dass ich das tun soll. Aber das ist eben eine Reihe von Voraussetzungen gebunden und die muss man explizit machen. Und dann sieht man eben, dass man dann doch einen Fall von Naturalistic Fallacy haben, jedenfalls wenn man Sache als einen reinen Sachverhalt, einen reinen Ist-Zustand beschreibt. Ja? Der Neustick ist dieses, also ich sage, dies ist ein Tisch und dazu, das ist Herrs Idee, gebe ich ein Signal, etwa durch Nicken, jawohl, das ist eine Behauptung. Dieses zusätzliche Zeichen ist das Nicken, das eben sagt, es ist eine Behauptung, oder ich sage so, dann ist es eine Frage, oder ich sage so, dann ist es möglicherweise eine Bewertung, eine Beurteilung. Also Herr hat sich das so vorgestellt, man könnte dieses zusätzliche Signal in Form von Kopfbewegung, deswegen Neustick, also ein zu der sprachlichen Äußerung hinzutretendes Nicken. Ich habe es eher an Freges Strich, den er da gemacht hat, den Behauptungsstrich aufgezogen, und entsprechend könnte man eben sagen, gibt es eben andere zusätzliche Elemente, die dann erst aus dieser bloßen Aussage tatsächlich eine vollständige sprachliche Äußerung machen. Gute Frage. Ich will jetzt noch doch zur Sprache der Wissenschaft, Sprache der Moral kommen. Ich meine, ist klar, in der Wissenschaft haben wir es immer mit Behauptungen zu tun und mit der Frage der Wahrheit dieser Behauptungen. Das wird aber sofort kompliziert, wenn wir uns eigentlich anschauen, was für Behauptungen typischerweise in der Wissenschaft gemacht werden. Die Behauptung ist ja nicht, dass zum Beispiel jetzt, dass ein Messflugzeug da gewesen ist oder eine Messrakete und die hat in diesen Höhen und jenen Höhen diese Art von Werten gemessen, sondern die Behauptung ist, in Benutzung aller Informationen, die man kriegen kann, ist einigermaßen gesichert, dass über Europa eine Vulkanaschewolke sich befindet, die es gefährlich macht zu fliegen. Das ist eine typisch wissenschaftliche Behauptung, und auch das ist schon sehr tief im Bereich der angewandten Wissenschaft. Sozusagen richtig wissenschaftlich würde es dann sagen, bei Vulkanausbrüchen wird solche Asche frei und wird weiträumig von den atmosphärischen Winden verteilt. Sozusagen je wissenschaftlicher, das ist ein klassisches Problem, das schon Aristoteles gesehen hat, desto allgemeiner. Da haben wir das dann gar nicht mehr mit dem einzelnen Fall zu tun, sondern mit dem, was dann gerne Naturgesetz genannt wird. Und mehrere Naturgesetze wirken dann zusammen, um so etwas wie diesen Vulkanausbruch zu erklären und um zu erklären, warum der Vulkanausbruch zu einer Wolke über Europa oder sonst wo geführt hat. Und diese Art von Behauptungen sind ja viel schwieriger, weil da kann man nicht sagen, jetzt prüfen wir doch mal nach, stimmt denn das Messprotokoll? Man hat mal gedacht, das gehört auch zu der Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts, man könnte alle Fragen der Wahrheit von wissenschaftlichen Behauptungen auf solche Beobachtungsfragen reduzieren. Also haben die Beobachter sich getäuscht? Haben die das richtig abgelesen? Haben die das richtig aufgeschrieben? Und das war's dann. Und alle wissenschaftlichen Fragen ließen sich in solche Fragen auflösen. Das ist die These des radikalen Empirismus. Und ich denke, die Diskussion hat ganz klar ergeben, dass wir natürlich in der Wissenschaft, und das gilt für die Vulkanwolke, das gilt aber auch für den Klimawandel, mit jeder Menge von theoretischen Annahmen zu tun haben. Ohne die theoretischen Annahmen kann man eine solche Aussage, insofern ist die Forderung der Fluggesellschaft, man müsste doch überall nachgemessen haben, bevor man sowas Gravierendes behauptet. Es ist einfach Unsinn. Die haben nicht verstanden, wie wissenschaftliche Behauptungen funktionieren. Sie haben es verstanden, aber sie tun so, als ob sie es nicht verstanden hätten. Und das ist einfach Unsinn. Man kann nicht einen theoretisch rekonstruierten gesetzmäßigen Wirkungszusammenhang reduzieren auf eine dann ja auch unendliche Menge von Einzelfällen, die man dann irgendwie aufbauen muss. Also auch die Vorstellung, wenn man genug Einzelfälle hätte, dann würde sich irgendwann die allgemeine Regel und das allgemeine Gesetz sozusagen durch logische Schlussfolgerung ergeben, kann man sagen, nein, es gibt nie genug Einzelfälle, sondern der n plus 1. Fall, wenn ich einfach nur eine Sammlung von Fällen habe, kann anders sein. Also ich kann nicht ohne eine solche Regel von n Fällen auf den n plus 1. Fall schließen, und damit ist die ganze Operation hinfällig. Da Das heißt, auch in den Wissenschaften haben wir ein Problem der Wahrheit. Ne? Weil die Vorstellung, man könnte das gewissermaßen in einfache Beobachtungsakte auflösen, falsch ist. Ne? Was ist die Wahrheit wissenschaftlicher Theorie? Ich sage das deswegen, weil der Empirismus dazu neigt, und das ist, glaube ich, tief in unsere Alltagskultur eingedrungen, den Begriff der Wahrheit für die Wissenschaften als unproblematisch zu reklamieren und dann aber auch auf die Wissenschaften zu begrenzen. Die Wahrheit wissenschaftlicher Theorien und insbesondere, wenn wir bei Theorien darüber sind, was ist der Grund der Klimakrise, was sind die Gründe der gegenwärtigen, immer noch nicht überwundenen Finanzkrise, was, ja, also die Liste könnte man lang machen. Da gibt es in den Wissenschaften ganz erheblichen Streit darüber. Das heißt, was da wahr ist, kann man nicht dadurch beantworten, dass man irgendeinen beliebigen Wissenschaftler in den Saal ruft und sagt, sag mal, was wahr ist. Man kann auch nicht in Lehrbüchern nachschauen, sondern da kommt man auch auf ganz unterschiedliche Auskünfte. Natürlich findet man Lehrbücher, in denen das klar auseinandergelegt wird, warum das nach der Meinung des Lehrbuchverfassers so ist. Aber dann muss man eben einfach auch nochmal in andere Lehrbücher gucken und nicht einfach alles glauben, was einem ein Einzelner erzählt. Wir sagen, auch in der Wissenschaft ist die Frage der Wahrheit von Theorien kompliziert. Das macht es meines Erachtens möglich, die Forderung, die Frage der Wahrheit und Richtigkeit von Forderungen an andere und auch von eigenen Zielsetzungen nicht einfach mit dem Hinweis beiseite zu schieben, dass wir sagen, naja, den Begriff der Wahrheit reservieren wir für die Wissenschaft, für moralische und politische Fragen wollen wir doch lieber von Wahrheit nicht reden. Es gibt ja, ich glaube, Etcherelli heißt die Autorin, ein Buchtitel, auf Deutsch jedenfalls, Das wahre Leben. Ja, aber wir haben auch sozusagen sprachliche Ausdrücke wie der wahre Jakob oder was gibt da könnte man länger gehen, oder? Sprachliche Beispiele lassen sich, also auch gebräuchliche sprachliche Beispiele lassen sich dafür finden und wir sagen auch, ist das wahr, dass du dich so verhalten hast und dass du das richtig findest? Und da kommen wir auch aus dem Bereich, den wir sozusagen üblicherweise als faktische Wahrheit, als Wahrheit von Behauptung, in der Tat ist das ein Kernbereich, haben, hinaus in Bereiche, wo es dann tatsächlich darum geht, kann man einen bestimmten Lebensentwurf, bestimmte Forderungen und Ähnliches begründen. Allerdings muss man dabei klar haben, dass das dann Wahrheit in einem anderen Sinne ist. Die nicht dieselbe Art von Begründung gebrauchen kann, wie das für faktische Wahrheit der Fall ist. Ich habe schon davon kurz gesprochen, dass Metaethik und materiale Ethik dann als verschiedene Sprachebenen gefasst werden in dieser Tradition, aber gleichzeitig auch davor gewarnt, zu glauben, dass man da die ganzen Probleme, die in den materialen Ethiken, also in den inhaltlich bestimmten moralischen Auseinandersetzungen und ihren Weiterentwicklungen enthalten sind, einfach los wäre. Sondern die werden dann auf der metaethischen Ebene einem wieder begegnen. Also die Vorstellung, dass man den moralischen und politischen Streit dadurch aus der Welt schafft, dass man eine sozusagen differenzierte Metaethik ausarbeitet, diese Vorstellung hat sich auch historisch nicht bewahrheitet. Es gehört ja auch dazu, dass Philosophieren die vielfältigen Formen, in denen wir Sprache benutzen, um tatsächlich gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, zu verändern, zu definieren, ne? Ein Kaufvertrag kommt dadurch zustande, nicht nur, dass ich da Geld über den Tisch schiebe, sondern auch irgendwann mal Ja sage, ne, oder wenigstens nicke, um bei der Neustick anzukommen. Und dann ist der Kaufvertrag zustande gekommen. Ne, also es ist hier durch Kommunikation, ne, insofern ist die Sprache hier vielleicht nur ein Ausschnitt, werden tatsächlich Verhältnisse produziert, reproduziert. Ne, also wenn Sie mal Ihren Tag durchgehen, wie oft Sie irgendwie durch Ihr Verhalten eine Verpflichtung eingehen, eine Verpflichtung bestätigen, von anderen etwas fordern, sich mit anderen über etwas einigen. Ne, also das ist durchaus vielfältig und da muss man jetzt gar nicht auf solche herausgehobenen Beispiele wie den Eid oder eben den Vertragsschluss abheben, sondern in unserem Alltag ist Sprache ganz wesentlich auch ein Instrument, mit dem wir etwas tun, mit dem wir Verhältnisse schaffen, mit dem wir Verhältnisse verändern, mit dem wir uns in und zu diesen Verhältnissen positionieren. Von da aus kann man sagen, hat Sprache natürlich immer etwas zu tun und da ist dann vielleicht auch wieder mal zu erinnern an das Verhältnis zur Linguistik mit unseren kommunikativen Praxis. Und Sprache der Moral ist nicht einfach, das ist ein System, das irgendwo abgetrennt von uns existiert, so wie die Sprachen in gewissem Sinne existieren als etwas, was in unseren individuellen Sprechakten zwar wirksam ist und anwesend, wenn man so will, aber nicht auf sie reduzierbar ist. Und die Sprache ist nicht die Gesamtheit der individuellen Sprechakte, sondern ein System, das über sie immer hinausgeht. Das ist eine der Grundeinsichten, und die halte ich auch für richtig, der modernen Linguistik. Also sprechen ist aber für uns immer eine Art und Weise, wie wir am gesellschaftlichen Prozess teilnehmen. Und zwar nicht nur, indem wir mit anderen kommunizieren, sondern auch, indem wir diesen gesellschaftlichen Prozess, an dem wir teilnehmen, selber mit konstituieren und in ihm auch konstituiert werden. Ein schönes Beispiel ist, dass, glaube ich, ganz gut gesichert ist, dass die meisten so Tonfälle und sprachlichen Wendungen, die wir als Erwachsene drauf haben, sich durchaus zurückführen lassen auf Akte der Nachahmung. Wir haben das mal von jemandem übernommen, nicht nur Eltern, sondern da gibt es vielfältige, was aber natürlich nicht sagt, dass dieses sich alles in sprachliche Einzelakte auflöst, sondern wir dann auch sozusagen mit dem System der deutschen Sprache oder der Phonetik, in dem wir operieren, tatsächlich auch selber in der Lage sind, neue Verhaltensweisen zu generieren. Also die Tatsache, dass wir ganz viel übernommen haben, hält uns nicht davon ab, immer neu auch dies zu variieren und neue Initiativen sprachlicher Art zu ergreifen, was ja Philosophen gerne tun, indem sie zum Beispiel neue Wörter schaffen. Ich habe Ihnen schon das Wort Neustick vorgeführt, das Sie wahrscheinlich nicht gekannt haben. Das machen Philosophen gerne und das hat auch seinen gewissen Sinn, weil es die Aufmerksamkeit darauf richtet, in eine bestimmte Richtung tatsächlich eine Pointe zu erkennen, sozusagen wie bei der Erzählung eines Witzes, eben bei einem philosophischen Argument herauszufinden, was denn der springende Punkt ist, der hier betont wird. Insofern ist Philosophieren erst einmal nur der explizite Nachvollzug, die Rekonstruktion von etwas, was wir immer schon tun. Allerdings unterscheidet sich Philosophieren von der bloßen Performance, ne, dass ich eben jemandem etwas verspreche, von einem anderen etwas fordere, einen Vertrag schließe oder eine Aussage beeide. Ne, das sind performative Akte. Oder mich mit jemandem verlobe oder verheirate. Dadurch unterscheidet sich Philosophieren, dass eben die Frage, kann das, was hier jetzt gerade getan wird, auch begründet werden? Kann ich das auch gegenüber anderen und Dritten und vielleicht sogar gegenüber allen begründen? Und kann ich mich auch mit Gründen und Gegengründen, die andere dafür einbringen, auseinandersetzen? Und selbstverständlich ist das erst einmal eine polyphone Kakophonie. Viele haben immer schon angefangen, ihren Senf dazu zu geben. Viele sprechen immer schon und sagen dies und jenes und das Gegenteil. Das ist immer schon der Fall. Und die Frage, das beschreibe ich mit dem Gesichtspunkt des Palavers, das immer schon stattfindet. Und das ist deswegen wichtig, weil eben die normale Sprache uns in dieser Form gegeben ist. Die normale Sprache ist nicht etwas, was uns sozusagen je individuell gegeben ist. Ich spreche und beziehe mich auf das System meiner Sprache, sondern wir beziehen uns alle zusammen, die wir hier sitzen, auf das gemeinsame System der deutschen Sprache. Und das ist uns aber nicht als dieses gemeinsame System gegeben, sondern in der beständigen Praxis, dass wir sowieso miteinander reden, tratschen und sonst wie miteinander sprechen. Also diese Praxis des Palavers ist die Form, in der wir immer schon uns sozusagen über den individuellen Sprechakt hinaus mit dem Allgemeinen, das uns verbindet, tatsächlich in Verbindung setzen. Und hier ist sozusagen die Aufgabe, und hier wird in der Tat die Rolle der Philosophie als Reflektieren akut, herauszufinden, wie man dieses Palavern kritisch, also unterscheidend, ordnen kann. Zu unterscheiden zwischen guten und schlechten Argumenten, zwischen tragfähigen und nicht tragfähigen Argumentationsstrategien. Also das erlebt man öfter, wirklich öfter, dass Leute, wenn sie sich über eine moralische Frage streiten, tatsächlich sich darüber streiten, ob es Welthunger gibt. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Sondern die Frage ist erstens, dass es bekannt ist, dass es Welthunger gibt. Dann sollte man sich gar nicht drüber streiten. Es macht wenig Sinn, sich über wahre Tatsachenbehauptungen zu streiten. Das ist immer ein typisches Anzeichen von übrigens gerade im Bildungsbürgertum verbreiteter Unbildung. Aber vor allen Dingen geht es eben um die Frage, ich denke da gar nicht mal so sehr der moralischen Beurteilung, das ist auch wieder relativ simpel, sondern es geht um die Frage, ist es möglich, die Verhältnisse, die diesen Effekt produzieren, zu verändern? Und das ist eine schwierige Debatte, in der sowohl wissenschaftliche als auch politische, also Bewertungsfragen, eine Rolle spielen und in der man die nicht herauslassen kann. Und dieses in Unterscheidung der unterschiedlichen Arten von Argumenten und ihrer jeweilig unterschiedlichen Gütekriterien zu tun, ist hilfreich. Das schafft die Konflikte nicht aus der Welt. Das wäre naiv. Aber man kann dann doch die eigene Argumentationsstrategie präziser ansetzen und vielleicht dann damit auch Leute, die sich von allen möglichen Vernebelungstaktiken, die hier in der Tat praktiziert werden, den Kopf vernebeln lassen, diesen Kopf leichter entnebeln. Aber wie gesagt, den zugrunde liegenden Konflikt wird man durch diese Art von Präzisierung der eigenen Argumentation nicht aus der Welt schaffen. So, ich sehe jetzt, dass ich jetzt eigentlich doch entscheiden muss, nächstes Mal nochmal auf die Frage der Sprache der Moral zurückzukommen und heute zu einem vorläufigen Schluss kommen muss. Also ich denke, das kann man so machen, dass ich jetzt nochmal versuche zu rekapitulieren, was denn diese von Herr eingeleitete linguistische Wende oder Wende zur Sprache gebracht hat. Ich denke, sie hat gebracht, und das ist nicht nichts, dass es in der Tat philosophisch möglich ist, über Fragen der Moral, der Ethik, der Politik, also Fragen der Bewertung, sich sinnvoll zu streiten. Dass das nicht Fragen sind, wo wir sagen müssen, das lässt sich weder mathematisch beweisen, noch empirisch prüfen, und also sind es Fragen, die unsinnig sind. Sondern es gibt hier Gründe und Gegengründe, es gibt Gegensätze in der Beurteilung, und über die kann man sich jedenfalls grundsätzlich sinnvoll mit Argumenten und nicht bloß, indem man Wörter äußert, streiten. Das, denke ich, ist sozusagen der erste Punkt, den man festhalten kann. Zweitens, der Linguistic Turn hat allerdings nicht leisten können, was die Tradition, in der er vollzogen worden ist, ursprünglich versprochen hat, uns von der Last der philosophischen, ethischen, politischen Auseinandersetzung zu befreien und sie durch wissenschaftliche Untersuchungen zu ersetzen. Sondern wir müssen uns klar machen, dass die Frage, was im Leben gut, schön oder auch im sozusagen philosophisch höheren Sinne wahr ist, eine Frage ist, über die wir uns mit Argumenten streiten müssen. Die wir nicht an ein formales Beweisverfahren delegieren und auch nicht durch empirische Erhebungen sozusagen ersetzen können. Gleichzeitig wird damit deutlich, dass das, was in der Tradition bis hin zu Hegel und Kant philosophisch über Ethik und Politik gedacht worden ist, mit der linguistischen Wende nicht einfach erledigt ist, sondern in kritischer Lektüre neu aufgenommen werden muss. In kritischer Lektüre, weil sozusagen, wenn man diese Fragen der Sprache der Moral nicht berücksichtigt, man allerlei Dinge allzu naiv und allzu einfach handhaben kann und dann auch in der Tat zu Fehlschlüssen kommen kann. Das würde ich ja der These vom naturalistischen Fehlschluss durchaus zugestehen. Aber die Vorstellung, dass wenn man einfach einmal diese Fehlschlüsse aus unserer ethischen und moralischen und politischen Argumentation beseitigt hätte, dass wir dann keinen Streit mehr haben würden, sondern uns nur zusammenzusetzen brauchten und zu sagen, Calculemus, wir wollen das mal ausrechnen, wie es richtig, gut, schön und wahr ist. Diese Vorstellung kann auch die Analyse der Sprache der Moral, also auch der Linguistic Turn, uns nicht erfüllen. Ja, damit würde ich für heute schließen und nächstes Mal den zweiten Teil der Sprache der Moral Ihnen vorführen. Danke.